Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Was kostet das Gold? Diese Frage beantworten wir jeden Mittag um diese Uhrzeit. Was kostet der Goldabbau? Diese Frage setzen wir heute oben drauf. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem weltgrößten Goldbergbaukonzern, mit Barrick aus Kanada und mit der Kritik an ihm. Diese Trennung ist schwerer als gedacht. Kommenden Freitag sollte Großbritannien aus der EU ausscheiden, aber der Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, der hat nun noch einmal neue Optionen aufgezeigt. Etwa einen Aufschub bis zum 22. Mai, aber nur dann, wenn das britische Unterhaus nächste Woche den Austrittsvertrag absegnet. Falls nicht, gibt es nur einen Aufschub bis zum 12. April. Theresa May bekräftigt, wir gehen auf jeden Fall. Luxemburgs Ministerpräsident Bettel hält auch einen harten Brexit weiter für möglich, während Kanzlerin Merkel sich in dieser Hinsicht eher zurückhaltend äußert.
Yes, we will be leaving the European Union.
Am 12. April müssen wir wissen, wo wir dran sind. Und wenn wir da keine Antwort bekommen, ist es no deal.
Dann würde das heißen, das ist das Austrittsdatum. Und da müssen wir uns mit der Frage befassen, wie geht es jetzt weiter?
Also, alles klar oder noch immer große Verunsicherung? Holen wir uns eine Einordnung zusammen mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Frau Werle, Sie haben einen Gesprächsgast eingeladen für unser Börsengespräch.
Ja, und das ist Carsten Pschesky von der ING DiBa. Herr Pschesky, sind Sie erleichtert?
Nee, nicht wirklich. Es hat sich ja kaum was verändert. Also es gibt wieder Aufschub, aber ich dachte, dass wir eigentlich ein endgültiges Datum auch schon Ende dieses Monats hatten. Von daher bin ich eigentlich nicht erleichtert. Man schüttelt eher mit dem Kopf, dass es immer noch keine Einigung gibt.
Sie haben lange in Brüssel gelebt und gearbeitet. Wie sehen Sie das, was da jetzt momentan in Brüssel passiert?
Na, ich sehe es so, dass die Europäer gestern Abend doch nochmal alles versucht haben, um irgendwie den Briten doch entgegenzukommen. Ja, das war ja auch die ganze Nacht, hat das nochmal gedauert. Es gab auch immer wieder Gerüchte über verschiedenste Zeitpunkte. Europa hat nochmal eine Hand gereicht, denn Europa hätte sich auch hinstellen können und sagen können, ihr entscheidet das nächste Woche und wenn ihr es euch entscheidet, dann seid ihr halt raus nächste Woche. So, man hat es nochmal eine Verlängerung gegeben bis zum 12. April. Das heißt, wir haben auch unterschiedliche Positionen in der Europäischen Union aktuell. Deutschland möchte eher wirklich diesen sanften Brexit haben und die Franzosen spielen aktuell eher den Bad Cop, also den bösen Polizisten, die immer mehr drücken, dass die Briten so schnell wie möglich die EU verlassen.
Sind die Europäer von da gesehen härter geworden, starrer?
Ich denke, fast alle sind härter geworden. Man kann es ja auch nicht mehr hören. Also ob das nun Politiker werden, ich möchte mir nicht vorstellen, wie Leute sich reagieren, die wirklich täglich mit diesen Verhandlungen beschäftigt gewesen sind. Es gab 2,5 Jahre Zeit. Es gibt einen lang ausgehandelten Vertrag. Von daher ist die EU auch jetzt härter geworden. Auch ganz deutlich, weil diese Unsicherheit mittlerweile ja auch die europäische Wirtschaft ein bisschen lähmt. Und man möchte einfach diesen Unsicherheitsfaktor wirklich so langsam ausschalten.
Haben die Unternehmen sich denn darauf vorbereitet, auf einen chaotischen Brexit?
Die meisten Unternehmen haben sich meiner Meinung nach vorbereitet. Denn ein Unternehmer ist wirklich schlau genug, um zu sehen, dass auch dieser chaotische Brexit immer zu den möglichen Szenarien gehört hat. Die Finanzmärkte sind meiner Meinung nach nicht so ganz darauf vorbereitet, weil da sehen wir immer ein bisschen auch das Stockholm-Syndrom, wie man das nennen kann, dass ja doch viel von den Analysen aus London herkommen und man da doch immer sehr positiv eingestellt ist. Und alles, was irgendwie wie eine Verzögerung aussah, wurde immer wieder positiv bewertet. Ich denke, sollte es doch noch zu diesem ungeordneten Brexit kommen, dann vielleicht am 12. oder 13. April, dass dann die Finanzmärkte immer noch sehr überrascht sein werden.
Insgesamt der DAX heute relativ verhalten, die Reaktion. Wenn wir nach London schauen, wir haben am Devisenmarkt wirklich teilweise heftige Turbulenzen gesehen, also gerade beim Pfund. Spiegelt das ein bisschen diese Unsicherheit wider?
Ja, ich denke, das Pfund ist wirklich das beste Barometer gewesen in den letzten Tagen und Wochen, von wie die Finanzmärkte auf dieses Brexit-Chaos schauen. Und da war man auch immer sehr lange zu optimistisch. Ja, da wurde sogar, als dieser May-Vertrag zweimal im Parlament abgelehnt wurde, wurde das auch positiv gesehen. Und ich denke, man wird erst ganz langsam jetzt wach, dass diese Unsicherheit immer noch sehr groß ist und dass wir eigentlich nur noch zwei Szenarien haben. Und das eine Szenario ist entweder der May Deal wird akzeptiert oder es gibt einen Brexit ohne Deal.
Glauben Sie, dass die Briten nochmal Nein sagen?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was ich wirklich denken soll. Man kann ja wirklich nur in Szenarien denken. Die Brexit-Abstimmung damals hat mich auch nicht ganz überrascht. Es würde mich daher auch nicht überraschen, wenn die Briten nächste Woche nochmal Nein sagen werden.
Welche Signale gehen denn von dem aus, was da momentan hier in Europa passiert?
Ja, die Signale für den Rest der Welt sind natürlich, was für ein Chaos. Ihr bekommt das nicht geregelt. Ihr solltet euch doch auf andere Sachen konzentrieren. Und ich denke, wir spielen uns als Europa immer mehr ins Abseits hiermit. Denn wir haben viel größere, also wir haben eigentlich die ganzen Gipfel wurden immer jetzt durch diese Brexit-Verhandlung terrorisiert eigentlich. Und wir haben so viele andere Sachen, die wir regeln müssen. Mehr Integration in Europa, eine Industriepolitik. Auch dieser Gipfel jetzt in den letzten zwei Tagen sollte ja auch um das Verhältnis mit China gehen. Also die Welt guckt auf uns und sagt, bitte geht weiter, ja, beendet dieses Kapitel. Es gibt so viel andere Sachen zu tun, damit Europa endlich aus dieser Wachstumsstarre rauskommt.
Das sagt Carsten Pszeski von der ING DiBa.
Nach dieser Einordnung, Frau Werle, schauen wir jetzt auf den deutschen Leitindex. Der DAX, Sie haben ihn schon angesprochen, verhaltener Handel, er ist wieder im Minus. Stecken die verschiedenen Brexit-Szenarien dahinter?
Das ist natürlich ein Faktor, der für Verunsicherung sorgt, aber das ist es nicht allein. Heute kamen enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone, besonders in der Industrie. Läuft es derzeit alles andere als gut? Die Geschäfte schrumpfen so kräftig wie seit fast 6 Jahren nicht mehr. Da spielen die Handelskonflikte der USA mit China und der EU eine Rolle. Die schwächer werdende Weltkonjunktur, die belasten ja exportabhängige Unternehmen. Zuletzt kamen aber auch enttäuschende Daten aus Frankreich. Und man darf ja nicht vergessen, Deutschland und Frankreich, das sind nun mal die beiden ganz großen, die wichtigsten Volkswirtschaften in der Eurozone. Und bei der Präsentation der Quartalszahlen, da hatten viele Unternehmer zuletzt auch einen recht verhaltenen Geschäftsausblick gegeben. Aktuell der DAX fast 1% im Minus, er fällt auf 11.445 Punkte.
Die Energieversorger, die stechen aber deutlich heraus. Was sorgt da für das Plus?
Es gibt wirklich Kaufempfehlungen für die Aktien. Die Branche ist im Wandel. E.ON und RWE müssen sich neu aufstellen. Stichwort Ausstieg aus der Atomenergie, Ausstieg aus der Kohleenergie. Seit das bekannt ist, haben Anleger die Aktien immer wieder verkauft. Und nun muss man einfach mal sehen, ob die neuen Konzepte auch wirklich tragen. Heute jedenfalls sehen wir bei den beiden Papieren ein Plus bis fast 2%.
Der US-Sportartikelhersteller Nike macht einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal. Kann der Konkurrent Adidas davon profitieren?
Nee, Nike kann vor allem von florierenden Online-Handel profitieren. In China laufen die Geschäfte gut. Okay, und nun kommt es halt auf die Betrachtungsweise an. Geht es einem Unternehmen gut, dann kann sich das positiv auf die Konkurrenz niederschlagen, weil man sagt, schließlich haben alle mit denselben äußeren Rahmenbedingungen zu kämpfen. Man kann aber auch so argumentieren, geht es einem Unternehmen nicht so gut, dann kann die Konkurrenz möglicherweise dann davon profitieren. Der Markt ist schwierig, die Sportartikelhersteller sind dabei, in neue Produktbereiche hineinzugehen. Da geht es um intelligente Schuhe, um intelligente Kleidung. Auch hier muss man mal schauen, ob die Konzepte auch wirklich langfristig tragen. Adidas-Aktien können heute jedenfalls 0,8% zulegen.
Schauen wir auf den Anleihemarkt. Die deutschen Staatspapiere mit 10-jähriger Laufzeit, die sind wieder in den negativen Bereich gerutscht.
Ja, denn die Umlaufrendite von minus 0,03 auf minus 0,07% öffentliche Anleihen haben sich bis 2,77 Euro verteuert. Der Euro deutlich unter Druck, kostet 1,1302 Dollar und die Feinunze Gold aktuell 1.311,61 Dollar.
Claudia Werle war das mit Börseninformationen. Egal wie kompliziert ein Passwort ist, wenn es am Ende dann doch unverschlüsselt bei einem Anbieter gespeichert wird, dann bringt auch die krudeste Kombination vielleicht nicht viel. Das Online-Netzwerk Facebook hat Millionen Passwörter nicht verschlüsselt auf seinen Servern gespeichert. Sie waren einsehbar für tausende Mitarbeiter. Facebook betont, es gäbe keinen Hinweis darauf, dass Beschäftigte die Daten missbraucht hätten. Trotzdem, der Konzern steht mal wieder in der Kritik. Franka Welz mit Reaktionen aus Berlin und Brüssel.
Nach der jüngsten Sicherheitspanne bei Facebook hat der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber dem US-Internetkonzern Fahrlässigkeit vorgeworfen. Er erklärte, ein Datenschutzvorfall bei Facebook sei mittlerweile leider keine große Überraschung mehr. Kelber nannte es skandalös, dass einer der weltweit größten IT-Konzerne offensichtlich nicht wisse, wie Kundenpasswörter gespeichert werden müssten. Das sei in etwa so, als wenn sich Fahrgäste in einem Taxi nicht anschnallen könnten, weil der Fahrer nicht wisse, wie ein Sicherheitsgurt funktioniere. Nun müsse geklärt werden, ob Facebook gegen Meldevorschriften bei der Datenschutzgrundverordnung verstoßen habe. Das Problem scheine ja bereits im Januar bekannt gewesen zu sein. Auch ein Bußgeldverfahren gegen Facebook hält er für wahrscheinlich. Kritik an dem Internetkonzern kommt auch aus der EU-Kommission. Justizkommissarin Jourová hat dazu aufgerufen, Facebook zu verlassen. Sie selbst habe ihr Konto 2015 gelöscht, sagte Jourová der Stuttgarter Zeitung. Sie kündigte größeren Druck und einige gesetzliche Auflagen für Facebook und andere Kommunikationsplattformen an.
Gestartet mit dem Slogan America First hat US-Präsident Donald Trump nicht lange gezögert, um diese Politik mit Taten umzusetzen. Vor einem Jahr verkündete er die Importzölle auf ausländischen Stahl und auf Aluminium. Trump versprach sich damit mehr Industriejobs in den USA. Doch seine Rechnung geht nicht so richtig auf. Nach einem Jahr fällt die Bilanz eher negativ aus. Martin Ganselmeier mit Einzelheiten.
Für den Wirtschaftsexperten Jakob Kierkegaard sind Trumps Zölle auf Stahl und Aluminium ein Musterbeispiel dafür, wie kontraproduktiv Zölle sind, die eigentlich die heimische Produktion schützen sollen. Kierkegaard arbeitet für das Patterson Institute for International Economics, eine Denkfabrik in Washington, die untersucht hat, welche Folgen Trumps Zölle haben. Eindeutige Gewinner sind einige wenige Stahlkonzerne und Aluminiumhersteller in den USA.
They have been able to charge higher prices.
Sie konnten höhere Preise verlangen, weil ausländische Wettbewerber jetzt Importzölle zahlen müssen. Deshalb haben sie höhere Gewinne gemacht und einige Hochöfen wieder eröffnet. Tatsächlich stiegen die Preise für Stahl in den USA zeitweise um 30% an. Auch die Stahlarbeiter konnten sich über höhere Löhne freuen. Allerdings schufen die Stahlkonzerne im vergangenen Jahr nur 200 neue Jobs. Zu den Verlierern von Trumps Zöllen gehörten dagegen zahlreiche metallverarbeitende Unternehmen, darunter viele kleine und mittlere Betriebe mit insgesamt 1,4 Millionen Beschäftigten. Sie litten unter den höheren Stahl- und Aluminiumpreisen. Am heftigsten betroffen waren ausgerechnet die großen Autohersteller in den USA, betont Jakob Kierkegaard. Sowohl Ford als auch General Motors haben gesagt, dass sie aufgrund der Schutzzölle jeweils mehr Kosten in Höhe von $1 Milliarde hatten. Die Folge? Ford und GM wollen wegen der gestiegenen Herstellungskosten Werke schließen, was Donald Trump heftig kritisiert. Unter dem Strich, meint Wirtschaftsexperte Kierkegaard, überwiegen die Nachteile von Trumps Zöllen bei weitem die Vorteile. Jeder neu geschaffene Job bei den Stahlherstellern hat andere US-Unternehmen fast eine halbe Million Dollar gekostet. Zu den Verlierern gehören auch jene US-Unternehmen, die von Vergeltungszöllen der EU, Kanadas oder Chinas betroffen sind. Die Farmer konnten deutlich weniger Soja, Mais und Schweine ins Ausland verkaufen. Die Exporte der Whisky-Hersteller brachen in der zweiten Jahreshälfte 2018 um 11% ein. Und der von Trump anfangs hofierte Motorradhersteller Harley-Davidson verlagert wegen der höheren Stahlpreise in den USA und wegen der Vergeltungszölle Teile seiner Produktion nach Europa und Asien. Trotz dieser eindeutig negativen Folgen droht der US-Präsident mit weiteren Zöllen auf ausländische Autos und Autoteile. In erster Linie treffe dies die deutschen und japanischen Autohersteller, sagt Wirtschaftsexperte Kierkegaard. Letztlich würden jedoch die US-Bürger die Zeche zahlen. Autos in den USA würden 10-15% teurer. Die höheren Preise müssten die Verbraucher bezahlen. Das wird ihnen nicht gefallen. Deshalb warnen auch die amerikanischen Autohersteller vor Zöllen auf Importautos. Denn auch sie führen fast die Hälfte ihrer Autoteile aus dem Ausland ein. All dies spricht nach Einschätzung von Kierkegaard dagegen, dass Trump den Handelsstreit mit der EU weiter eskalieren wird, zumal bei den Verhandlungen mit China noch kein Erfolg in Sicht ist.
Und bis Mitte Mai will Trump über Autozölle entscheiden. Wegen der Probleme mit seiner 737 Max steckt der US-Flugzeugbauer Boeing in der Krise. Jetzt hat ein Großkunde eine Bestellung storniert. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Tobias Volke.
Indonesiens staatliche Fluggesellschaft Garuda reagiert auf die Abstürze zweier Passagierflugzeuge mit mehr als 340 Toten und macht eine Bestellung über 49 Maschinen des verunglückten Typs rückgängig. Boeing verliert damit einen Auftrag im Wert von mehr als 4 Milliarden Euro. Die Fluglinie begründete die Entscheidung damit, dass ihre Passagiere nur noch wenig Vertrauen in dieses Flugzeug hätten. Derzeit laufen internationale Ermittlungen, ob möglicherweise eine fehlerhafte Technik Grund für die Unglücke ist. Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, nach dem der Bundesfreiwilligendienst künftig auch von jüngeren Menschen in Teilzeit geleistet werden kann. Bisher ist der Freiwilligendienst bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres nur in Vollzeit möglich. Die SPD-Politikerin Svenja Stadler begrüßte das Gesetz und nannte folgende Kriterien für die Inanspruchnahme der Teilzeitoption.
Die Betreuung eines Kindes zum Beispiel oder die Pflege eines Angehörigen. Aber auch eigene persönliche bzw. gesundheitliche Einschränkungen. Ein kleines, feines Gesetz, wie ich finde, mit einer großen Wirkung.
Für Freiwillige ab 27 Jahren gibt es die Teilzeitoption bereits. Allerdings ist auch hier eine Mindestdienstzeit von 20 Stunden vorgeschrieben. Die deutsche Baubranche ist so gut ins Jahr gestartet wie noch nie. Die Aufträge lagen mit rund 5,9 Milliarden Euro um mehr als 18% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Laut dem Statistischen Bundesamt ist damit der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem Januar in Deutschland erreicht worden. Der Bestand an Aufträgen liegt aktuell mit insgesamt rund 46 Milliarden Euro auf einem Rekordwert, wie der Hauptverband der deutschen Bauindustrie mitteilte. Trotz Konjunkturschwäche rechnen Arbeitsmarktforscher für dieses Jahr damit, dass die Zahl der Arbeitslosen weiter rückläufig ist. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht sogar davon aus, dass der Rückgang deutlicher ausfällt als zunächst angenommen. Mit 2,2 Millionen werde die Zahl der Menschen ohne Job im Jahresschnitt um rund 140.000 niedriger liegen als im Vorjahr. Das wäre der niedrigste Stand seit 1990, erklärte das IAB.
Tobias Volke war das mit Wirtschaftsnachrichten. Gold ist sein Geschäft. Das kanadische Unternehmen Barrick Gold ist der größte Goldbergbaukonzern der Welt. Jährlich fördert das Unternehmen mit Sitz in Toronto rund 200 Tonnen des teuren Edelmetalls. Aktiv ist der Konzern in mehr als 20 Ländern. Allerdings hat das Unternehmen dort, wo es die Minen betreibt, einen eher zweifelhaften Ruf. Menschenrechtsaktivisten machen Barrick für Gewalt, Umweltschäden und miserable Lebensbedingungen im Umfeld der Minen verantwortlich. Zum Beispiel in Papua-Neuguinea. Julian Bernstein hat sich Barrick genau angesehen für unser Firmenporträt.
Barrick is the world's largest gold producer. We're geographically diverse with world-class assets on five continents.
Gegenüber der Öffentlichkeit präsentiert sich Barrick Gold als Vorzeigeunternehmen. Auf fünf Kontinenten ist der kanadische Goldbergbaukonzern aktiv. In seinen Minen komme neueste Technologie zum Einsatz, selbstverständlich im Einklang mit höchsten Umweltstandards.
Mitigating our impact on the environment and sharing the benefits of mining with our host communities.
Der Gewinn werde zudem mit den Gemeinden, in denen die Firma tätig ist, geteilt. So heißt es zumindest in diesem Werbefilm, der ganz im Sinne des Unternehmensgründers Peter Munk sein dürfte. Munk, ein in Ungarn geborener Holocaust-Überlebender, gelang es, seine Barrick Gold Corporation in nur 25 Jahren zum größten Goldproduzenten der Welt zu machen. Voriges Jahr verstarb der Gründer hochbetagt, von kanadischen Medien nicht nur als Visionär, sondern auch als Philanthrop gefeiert. Denn in seinen letzten Lebensjahren bedachte er seine Heimatstadt Toronto mit großzügigen Geldgeschenken. Doch das Bild des Unternehmers und seiner Firma ist schillernd. Regelmäßig finden Proteste gegen Barrick statt. In Toronto, bei der jährlichen Hauptversammlung, forderten Demonstranten die Aktionäre in der Vergangenheit auf, ihre Investitionen abzuziehen. Der Grund sind Barricks hochumstrittene Auslandsaktivitäten, etwa in Papua-Neuguinea. Seit 2006 betreibt Barrick dort die Porgera Goldmine. Gemeinsam mit zwei Partnerunternehmen baut Barrick in Porgera jährlich rund 14 Tonnen Gold ab. Den Preis dafür zahlen jedoch die direkten Anwohner der Mine, kritisiert Catherine Kumans von der NGO Mining Watch Canada.
Die Mine lädt ihren ganzen Müll direkt in das Tal, das die Mine umgibt. Der Schutt und die schlammigen Rückstände sind nicht nur giftig. Sie sind auch deswegen gefährlich, weil die Anwohner sie überqueren müssen, wenn sie von einem Ort zum anderen gelangen wollen. Dabei können sie sogar sterben, denn diese Rückstände verhalten sich manchmal so wie Treibsand. Die Leute sagen selbst von sich, dass sie dort wie Schweine leben.
Die Zustände in Papua-Neuguinea sind kein Einzelfall. Ähnlich miserable Lebensbedingungen herrschen in Tansania rund um die von einem Tochterunternehmen von Barrick betriebene Goldmine North Mara. An beiden Standorten gäbe es laut NGOs nicht nur gravierende Umweltschäden, die lokale Bevölkerung leide unter Zusammenstößen mit dem privaten Sicherheitsdienst des Unternehmens. Denn ein Teil der Anwohner lebt selbst vom Goldabbau. Dafür nutzen sie die Abfallprodukte auf dem Minengelände, aus denen sich weiterhin kleinere Goldmengen gewinnen lassen. Doch das ist illegal, erklärt Catherine Kumans von Mining Watch.
Beide Minen sind militarisiert. Beide haben ihre eigenen privaten Sicherheitskräfte und in beiden Ländern hat Barrick mit den jeweiligen Regierungen ein Abkommen geschlossen, um zusätzlich auch die reguläre Polizei rund um die Mine als Sicherheitskräfte einsetzen zu können. Wenn die Leute mangels Alternativen auf dem Minengelände in den Abfallprodukten nach Gold suchen, werden sie von den Sicherheitskräften häufig angegriffen. Viele Frauen wurden Opfer von Gruppenvergewaltigungen. Viele Männer wurden erschossen, zusammengeschlagen oder verstümmelt. An beiden Orten ist es extrem brutal.
Die Zahl der Opfer ist enorm. Allein in Papua-Neuguinea sah sich Barrick nach massiven Protesten dazu gezwungen, 119 vergewaltigte Frauen finanziell zu entschädigen. Für Catherine Kumans lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein.
Lange Zeit hat Barrick alles geleugnet. Erst nachdem Organisationen wie Mining Watch Druck gemacht haben, haben sie ein Entschädigungsverfahren eingeführt. In Porgera aber ausschließlich für Vergewaltigungsopfer und auch nur für 2 Jahre. In Tansania gibt es das Entschädigungsverfahren noch, aber es ist hochproblematisch. Der ganze Prozess ist unfair. Die meisten Leute bekommen nichts. Und die, die etwas bekommen haben, wurden mit sehr kleinen Summen abgespeist. Völlig unangemessen für die Schäden, die diese Menschen erlitten haben.
Interviews zu den Vorwürfen gibt Barrick selten. Auch eine Anfrage des Deutschlandfunks ließ das Unternehmen unbeantwortet. Auf seinen Webseiten weist die Firma die Kritik an der Entschädigungspraxis zurück. Man halte sich an die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, heißt es dort. Zudem unterstreicht Barrick seinen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung beider Regionen. Kritische Beobachter überzeugt das nicht. Der streitbare kanadische Intellektuelle Alain Deneau etwa fordert seit Jahren eine bessere Kontrolle der Auslandsaktivitäten kanadischer Firmen.
Une commission d'enquête indépendante avec un pouvoir.
Dafür brauche es eine unabhängige Untersuchungskommission. Diese Kommission solle das Recht besitzen, Unternehmen zu befragen, Daten anzufordern und in letzter Konsequenz auch Strafen zu verhängen. Und am Ende müssten die verursachten Schäden öffentlich anerkannt werden. Davon ist Kanada weit entfernt. Nach langen Diskussionen hat sich die Regierung von Justin Trudeau im vorigen Jahr immerhin dazu durchgerungen, einen staatlichen Ombudsmann einzusetzen, an den sich Opfer von Barrick Gold und anderer kanadischer Unternehmen wenden können. Eilig scheint man es damit jedoch nicht zu haben. Bis heute ist die Stelle vakant.
Ein verschwiegener Konzern, das Goldbergbauunternehmen Barrick, fördert Gold mit einem zweifelhaften Ruf. Julian Bernstein war das mit dem Firmenporträt. Für die Bezüge früherer Bundespräsidenten und auch früherer Kanzler sollen neue Regeln gelten. Zusätzliche Einkünfte etwa sollen auf den Ehrensold angerechnet werden. Das ist jetzt ein Thema in der Wirtschaftspresseschau. Anscheinend kommen die neuen Regeln gut an.
Der Tagesspiegel aus Berlin hält zunächst einmal fest, die Altkanzler, vielleicht kommt ja demnächst eine Altkanzlerin hinzu, und Altbundespräsidenten sind uns allen lieb und teuer. Sie haben sich, bei aller Kritik im Einzelfall, schon ums Vater- und Mutterland verdient gemacht. Trotzdem ist es nicht mehr als recht und billig, dass der Rechnungshof einen Blick auf die Kosten wirft. Und siehe da, es sind Grenzen überschritten. Der Haushaltsausschuss mahnt nun Dienstaufsicht von Kanzleramt und Präsidialamt an. Das ist für die Nachfolger sicher unangenehm, nur handelt es sich um Steuergeld. Die Süddeutsche Zeitung erklärt, weniger Referenten, ein weniger opulentes Büro, Anrechnung von Einkünften auf die Bezüge vom Staat. Das will der Haushaltsausschuss bei der Versorgung früherer Kanzler und Bundespräsidenten erreichen. Grundsätzlich ist das nicht verkehrt. So berechtigt ein genaueres Hinsehen aber auch sein mag, ein Hauch von Kleingeist weht dennoch durch die Debatte über den Ehrensold. Scharfe Kritik an den italienischen Plänen, sich am chinesischen Seidenstraßenprojekt zu beteiligen, kommt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. China will in Italien eine logistische Plattform, um langfristig von geografisch günstig gelegenen Häfen ganz Europa mit chinesischen Produkten zu versorgen. Gemessen an diesem strategischen Interesse haben die Italiener sich selbst und Europa billig verkauft. Italien bekommt ein paar vage formulierte Verbesserungen für seinen Absatz an Mode, Ledertaschen, Designmöbeln oder Wein. Kein Wunder, dass aus Brüssel Bedenken und Kritik kommen. Die Neue Osnabrücker Zeitung schließlich schreibt zur Rückkehr des US-Konzerns Levi Strauss an die Börse: Die Marke Levi's ist ähnlich unverwüstlich wie die Hosen, die ihr Logo tragen. Wer daran zweifelte, wurde beim Börsengang gestern eines Besseren belehrt. Anders als Coca-Cola hat Levi's ein paar miese Jahre hinter sich bringen müssen. Zu angestaubt wirkten die Produkte der Kultmarke auf die Verbraucher. Inzwischen profitiert der Jeans-Erfinder vom Retro-Trend.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Der Machtkampf in der Berliner CDU beschäftigt uns gleich in Deutschland heute nach den Nachrichten. Dann ist Peter Sawicki für Sie im Studio. Mein Name ist Dina Fröndrich. Danke fürs Zuhören, auch im Namen von Regie und Technik. Und tschüss.